Mann, unser Jahresmotto 2026 ist Vater-Mindset. Und da habt ihr eine Folie dazu. Das klingt ein bisschen provokant in heutigen, eher, sag ich mal, liberalen Zeitalter. Aber wir haben uns bewusst das Thema Vater-Mindset ausgewählt. Weil wir glauben, es ist so wichtig, dass wir wissen, was der Vater denkt. Was ist sein Mindset? Der Teufel, der hat von Anfang an Lüge auf die Welt gebracht. Er hat das Wort von Gott verdreht, hat hinterfragt. Und darum ist es umso wichtig, dass wir uns daran zurückerinnern, was der Vater parat hat. Und ich bin überzeugt, heute Abend werden wir so viel vom Vater dürfen lernen. Uns als Kernteam war es ein Anliegen, unser Herz zusammen als Team euch zu teilen. Darum werden alle vom Kernteam heute ein Teil vom Predigt haben. Keine Angst, dass wir nicht jede halbe Stunde predigen, sondern nur ein paar Minuten. Wir haben hier Zeit stoppen vorne natürlich. Nein, kein Sech. Hey, lasst uns auftun für das, was der Vater für uns parat hat. Und ich würde gerne euch, ich darf den Start machen, so ein bisschen als Einleitung, und ich tue einfach den Vers vorlesen, den wir als Jahresmotto definiert. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Jeremia 29, 11.
Ja, und ich möchte euch in eine Phase von meinem Leben mit reinnehmen, wo eine Lüge ist auftaucht, wo ich glaube, ich nicht die einzige bin, die ich habe. Und zwar, die Lüge heisst, Gott liebt alle außer mich. Ich war in einer Phase, in der ich viele Fragen hatte, wo viel Traurigkeit war, wo ich mich gefragt habe, was ist der Sinn des Lebens? Ich würde sagen, ich war in einer depressiven Phase, ein bisschen im Überlebensmodus. Und in dem Sinne habe ich mich gefragt, ja, wo ist denn der Gott? Wo ist der Gott, den ich irgendwie von meiner Kindheit kenne, der mich liebt? Wo alles würde tun für mich? Ich habe den gesehen in dieser Phase. Und das ist dann irgendwie nicht aufgegangen für mich, dass ich nichts sehe, nichts spüre von ihm, obwohl es mir so schlecht geht. Ein Vater, der mich liebt, sollte mich doch da nicht im Stich lassen. Und so bin ich mit der Zeit zum Schluss gekommen, dass er mich einfach nicht liebt. Dass er zwar alle anderen liebt, weil sie erleben ja, das hören ja, das erzählen die Leute. Aber mich kann er nicht lieben, wenn er mich in dieser Situation im Stich lässt. Und dann ist es so wie gekommen, dass ich mal ein Gespräch hatte mit jemandem vor der Gemeinde, habe ich ein bisschen darüber geredet, dass das nicht so cool ist, dass ich glaube, dass er mich nicht gern hat. Und sie hat mir zugelassen. Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, wenn wir miteinander unterwegs sind und wenn wir Lügen nehmen, die wir in unserem Kopf haben über Gott, teilen mitnehmen, dass wir zulassen. Ein weiterer Punkt, was sie mit mir hat angefangen hat, ist, sie hat Bibelstellen gesucht mit mir, wo steht, wie sehr dass der Gott mich liebt. Es gibt so viele Bibelstellen, wo sieht, Gott liebt dich, wo sieht, er macht alles für dich, er lässt dich nicht im Stich. Und eine von denen möchte ich jetzt vorlesen, die steht im Römer 8, 37 bis 39. Aber dennoch, mitten im Leid triumphieren wir über alles, durch die Verbindung mit Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Nichts und gar nichts kann mich trennen von dem Gott. Von dieser Liebe, die er für mich parat hatte. Und es war dann nicht so, dass ich das mitgenommen habe und dachte, jawohl, ich glaube das, jetzt geht es mir um mich gut. Ich konnte das nicht von Anfang an glauben, weil ging noch die Verletzung war da, er hat mich im Stich gelassen. Aber weiter durfte ich eine Bibelstelle entdecken, wo er sieht, er ist da, im Sturm. Und so habe ich mir ein bisschen Hilfe geschaffen, indem ich ein Zettel aufgehängt habe, wo der Vers draufsteht oder andere Verse. Dass mir Leute das vielleicht auch ging, um mich gesehen, dass ich mir das ging, um mich selber gesehen. Dass mich nichts von dieser Liebe trennen kann. Und so hat es einfach Zeit gebraucht. Und jetzt darf ich mit festem Fundament in dem stehen und ich weiß, der Jesus, der liebt mich. Nichts, kein Fehler von mir. Gar nichts kann mich trennen von dem. Und ich möchte euch einfach ermutigen, dass wenn ihr mit so Lügen konfrontiert seid, dass ihr euch auch Zeit lässt und ging dran bleibt. Ging um mich das Wort Gottes lesen, weil das ist die Wahrheit. Und euch lässt helfen von anderen Leuten oder anderen Leute um Hilfe bitten, dass ihr könnt die Wahrheit entdecken und lesen und glauben und proklamieren.
Come on, komm, wir geben Kaya mal einen herzlichen Applaus. Ich finde, du hast das mega gut gemacht. Mega nice. Genau, ihr habt jetzt gemerkt, Kaya ist neu im Kernteam. Es kommt dann nachher noch jemand zweites, der neu im Kernteam ist. Ihr könnt also gespannt sein. Ist euch aufgefallen, Kaya hat etwas gesehen. Sie sieht, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Jetzt. Die Bibel ist veraltet und hat uns heute nichts mehr zu sagen. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Vielleicht bist du schon mal mit dem konfrontiert oder hast dich schon mal gefragt, ja, ist das vielleicht so? Also hat uns die Bibel heute wirklich noch etwas zu sagen? Wir sind ja, wir haben gesagt, als Thema, wir haben gesagt, wir müssen ein bisschen mit Lügen über einen Vater aufräumen, wo wir vielleicht manchmal glauben. Und unsere Lehren, unsere Predigten hier im Ekklesia basieren ja auf dieser Bibel. Wir nehmen sie immer wieder vor und eben sagen so Sachen, wie Kaya sagt, ja, die Bibel ist die Wahrheit. Und dann muss man sich ja fragen, stimmt das? Ich habe euch eine kleine Geschichte mitgebracht, aus dem Daniel. Ich habe über das auch mal eine Predigt gehabt, vor kurzem. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch noch nachhören. Und der Daniel, das war ein Prophet aus dem Alten Testament. Ich habe euch ein Ding mitgebracht, eine Folie, wo man so ein bisschen sieht, wenn das er etwa dient hat. Das ist da 605 ungefähr vor Christus, ist ja das Volk Israel verbannt worden, ins babylonische Exil. Und dort hat der Daniel als Prophet gewirkt. Nachher sind die Leute zurück, unter Ezra und Nehemia. Um etwa 430 vor Christus ist die Stadtmauer aufgebaut. Und Nehemia ist das letzte Buch, das letzte geschichtliche Buch aus dem Alten Testament. Und nachher fehlen ungefähr 400 Jahre Geschichte, bis nach zu der Geburt von Jesus. Und die habe ich das hier blau unterstrichen. Also dort, über die 400 Jahre, das nennt man so die zwischentestamentliche Zeit, da liest man nicht, was in der Geschichte ist passiert. Und genau in diese Zeit hinein, hat der Daniel eine Prophetie gehabt. Die steht in Daniel 11 und wenn man das liest, ist das recht verwirrend. Da ist geschrieben von einem König vom Norden, vom Süden, vom Westen, vom Osten. Die haben Kriege geführt miteinander und wenn man es einfach so liest, versteht man es nicht. Es ist aber eine wahnsinnig interessante Prophetie, weil wenn man nämlich jetzt im Nachhinein das Geschichtsbuch für ihn nimmt, dann kann man genau nachvollziehen, der Daniel hat gesehen, da kommt der König vom Norden. Das ist zum Beispiel der Alexander der Grosse gewesen. Da sollte ein paar von euch etwas sagen. Der hat Krieg geführt gegen einen König von Ägypten. Da kann man in den Geschichtsbüchern schauen, wer ist das gewesen. Und das ist so eine exakte Prophetie, dass Bibelkritiker sagen, das ist unmöglich, dass das wahr ist. Das kann gar nicht sein. Es kann nicht jemand etwas sehen, was in 400 Jahren erst passiert. Und darum haben sie das nicht gelobt. Und jetzt gegen das Argument gibt es aber auch relativ gute Gegenargumente. Weil einerseits kann man die Texte so ein bisschen zeitlich einordnen von der Grammatik und von der Schreibweise, wie sie geschrieben sind. Und zweitens ist ein richtiger Banger passiert im Jahr 1947. Da hat man nämlich am Toten Meer bei Qumran Schriftrollen gefunden, wo die Bibelwissenschaft, die sagen, das ist unmöglich, dass das wahr ist, haben analysiert und festgestellt, die stammen ja aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Und was steht da drin? Genau so der Daniel prophezeit. Also, die Schriftrollen sind älter als die Prophetien, die sie eintroffen von Daniel. Und das ist ein Problem für die Bibelwissenschaft. Weil das ist ein Beweis dafür, dass Prophetie wahr ist. Und was machen sie mit dem? Ich finde es wirklich noch nice oder noch herzig, sie nennen das einfach das Daniel-Dilemma. Und das lebt man einfach so im Raum stehen. Mit dem muss man können leben. Aber das Gute ist ja, die Prophetie von Daniel, die ihr könnt lesen, Daniel 11, die endet nicht mit der Geburt von Jesus, sondern die geht nachher noch weiter. Sie macht einen grossen zeitlichen Sprung bis in die Endzeit. Und dort steht, ganz kurz und knapp, am Ende der Welt wird Jesus über die Welt triumphieren. Jesus wird siegen. Und wenn wir jetzt ja glauben, wie die Bibelwissenschaft selber hat herausgefunden, dass die Prophetie von Daniel wahr ist, dann dürfen wir ja auch glauben, dass das, was noch kommt, auch wahr ist. Und dann kann man zusammen mit dem Geschichtsbuch nachschauen, was ist passiert. Und auf der anderen Seite können wir vielleicht unser Handy für 20 Minuten öffnen und mal schauen, was passiert in unserer Welt. Und merken, ah, das hat der Daniel auch schon geschrieben. Ah, da gibt es eine Prophetie darüber, dass Sachen werden schief gehen in der Welt und so weiter. Aber wir können es entspannt nehmen, weil wir wissen, Gott hat das Weltgeschehen im Griff. Nicht nur mit diesen 400 Jahren in diesem Zeitstrahl, sondern auch am Ende der Welt.
Yes, so nice. Hey, meine Logik ist, Gott ist ein Spielverderber. Ich bin übrigens der Neue im Kernteam. Genau. So. Nee, Alva. Hey, das kennen wir, glaube ich, alle so ein bisschen. Die Haltung gegenüber Gott, er tut uns Spass, er geht es gut am Leben vorenthalten. Als Christ darfst du ja nicht irgendwie sich abschießen, irgendwie, was auch immer, keine Ahnung, Sex und so, weißt du. So das ist ein bisschen Kultur, der Geist ist ein bisschen um, dass man das über Christen sieht. Aber das stimmt, glaube ich, nicht, sage ich. Und die Gedanken finden wir auch schon sehr früh in der Bibel, zwar schon bei der Schöpfungsgeschichte, im 1. Mose 3. Wo die Schlange zur Eva ist gegangen und hat gefragt, hat Gott wirklich gesehen, dass ihr von Kimbaum in diesem Garten sollt essen? Hat Eva natürlich gesehen. Mal von den Früchten dürfen wir essen. Einfach von diesem Baum in der Mitte des Gartens dürfen wir nicht essen. Gott hat gesehen, esst nicht davon und rechnet noch nicht an, weil sonst sterbt ihr. Dann hat die Schlange so gesehen, so, ja, ihr werdet sicher nicht sterben, sondern Gott weiß, wenn ihr von diesem Baum werdet essen, dann werden euch die Augen aufgehen und dann werdet ihr sehen, was gut und böse ist. Die Frau hat auf das Mal so gemerkt, so, ja, das ist eigentlich schon noch nice, der Baum, der sieht schon noch fein aus, die Frucht. Und der Bibel steht auch, jetzt muss ich schon schauen, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und begehrenswert wäre. Ähnlich wie andere Sachen in diesem Leben. Und sie hat Frucht genommen und hat sie gegessen und hat am Mann davon gegeben, Adam, der dabei war. Und der John MacArthur, das ist ein Theologe, der hat in einem Kommentar geschrieben, dass eigentlich im Endeffekt die Schlange oder der Satan hier sieht, stimmt es eigentlich, dass Gott euch die Freude an diesem Ort hier verbietet, also am Garten. Der will ja Elva nicht das Beste für euch. Das muss Elva ein Fehler sein. Und irgendwie auf den ersten Blick kann man das jetzt auf unser Leben bezogen manchmal nur sehen, so, ja, was, ich darf nicht das und das machen. Also, es fühlt sich ja nice an. Wenn es sich ja gut anfühlt, dann kann es ja nicht schlecht sein. Aber Gott ist ein liebender Vater. Und das ist der Punkt, der den Unterschied macht. Der Gott aus der Bibel ist ein liebender Vater. Gerade wenn man irgendwie auf das Gleichnis vom verlorenen Sohn denkt, wird da ein liebender Vater dargestellt. Und das ist der Gott aus der Bibel. Jetzt ist es aber so, dass ein liebender Vater seine Kinder beschützen und will, dass sie das beste Leben führen. Und wie macht er das? Er setzt eine Regel und Grenzen. Das Kind weiß meistens nicht, was für langzeitliche Folgen die Taten haben, die es macht und die Aktionen. Aber Gott weiß es. Gott weiß halt genau, wie wir unser bestes Leben führen können, weil er ist eigentlich der, also er ist der, der uns gemacht hat. Er ist unser Schöpfer. So wie irgendwie ein Autohersteller zum Beispiel weiß, was für ein Auto am besten ist und was man vielleicht nicht sollte machen, vielleicht nicht mit kein Öl umfahren, weil das über längere Zeit ja, den Motor kann beschädigen zum Beispiel. Jetzt ein Beispiel, zum Beispiel Thema Sex vor der Ehe, das kennen wir alle. Haben wir alle davon gehört. Genau. Die Studie sogar erwiesen, dass Leute, die nur mit dem Ehepartner oder in der Ehe Sex hatten, ein viel glücklicheres Eheleben haben, als die Leute, die vorher noch mit weiss nicht wie vielen Leuten Zeug gemacht haben. Und das bestätigt für mich so, ja, da ist etwas dran, auch wenn es vielleicht sich auf den ersten Blick gut anfühlt, oder auf den ersten Blick, oder was immer, sich gut anfühlt, die langzeitlichen Folgen merkt man dann gleich. Genau. Das ist schon drin. Gott ist ein liebender Vater und wir sind seine Kinder. Und er weiß haargenau, was für uns am besten ist und wie wir uns das beste Leben führen können, das uns gut tut. Aus diesem Grund hat er uns wirklich sehr praktische Gebote auch gegeben, wie wir unser Leben führen sollen und wie es am besten kommt. Genau, noch ein Disclaimer, das heisst jetzt nicht, dass man in eine gesetzliche muss reinrutschen und sagen, ja, du musst alles durchführen, sonst kommt es nicht gut, sonst gehörst du nicht zu Gott. Und auch die, die jetzt hier vielleicht noch nicht Christen sind, es heisst, wir müssen Kinder Sorgen machen, dass, wenn ihr ein Christ werdet, müsst ihr auf einmal all das perfekt umsetzen können. Das können wir ja gar nicht. Und das ist mir wichtig, dass ich das noch sagen kann, dass wir das nicht können, aber Gott hat uns den Heiligen Geist geschickt. Und er gibt uns den Willen dazu, seiner Gebot umzusetzen und nach seinem Willen zu leben. Paulus schreibt im Philipperbrief irgendwo, es ist Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Also Gott, der Heilige Geist, also Gott, hilft uns dabei, das auch zu wählen und umzusetzen. Es ist immer ein Spannungsfeld zwischen Gesetzlichkeit und billiger Gnade. Also von wegen, du musst es machen und ja, ist ja nicht schlimm, wenn du es nicht machst. Gott ist ja gnädig. Und das ist noch wichtig, für, dass ich es noch erwähnt habe. Darum ist es mir wichtig, dass wir Gott auf Gott vertrauen, weil Gott es gut mit uns meint. Wenn es mal schwierig wird, können wir ihn immer darum bitten, dass er uns mit seinem Heiligen Geist den Willen und die Kraft gibt, nach seinem Willen zu leben. Yes.
Amen. Merci vielmals. Ian, du hast das mega gut gemacht, wirklich Hammer. Merci vielmals, hast du deine Gedanken mit uns geteilt. Die nächste Lüge, die wir zusammen angucken, ist, der Vater im Himmel ist wie mein irdischer Vater. Und jetzt gerade vorweg müssen wir das hier auch noch klarstellen. Vielleicht ist dein Vater der beste Vater, den es gibt. Und dann hast du weniger Probleme mit der Aussage, der Gott im Himmel ist wie ein Vater. Dann ist das gut. Aber ich persönlich, ich bin einer von denen, mir hat die Aussage recht triggert am Anfang. Und ich kenne auch einige, die das triggert, weil wir eben imperfekte Väter haben. Und so wie wir es im Video vorher gesehen haben, in der Predigt vom Dom Hab, der von sich selber sieht, wo ja eigentlich immer sich wieder nach dem Heiligen Geist ausstreckt und sagt, ich bin gar nicht perfekt. Ich kann gar nicht ein perfekter Vater sein. Und darum, wenn wir mit dem aufräumen, der Vater im Himmel ist wie mein irdischer Vater. Und um euch da ein Beispiel zu geben, werde ich ein bisschen ausholen. Und für den Anfang gucken wir dann gerade das Video. Und das Video ist auf meinen Social Media Accounts umgegestert, wie unglaublich viel. Also ich weiß nicht, vielleicht werdet ihr es nicht kennen, wenn ihr es seht, sondern irgendwie so Mitte dieser Woche ist eigentlich jedes Video, das irgendwie kam, ist so um einen Pinguin gegangen. So. Genau. Und aber gleich habe ich es jedes Mal wieder geguckt, weil es irgendwie zu mir gesprochen hat. Ich werde nachher dann wieder darauf zurückgreifen. Jetzt gucken wir zuerst mal zusammen das Video. Wer hat das Video x-mal auf Social Media gesehen? Doch auf ein paar. He? Oder ich erkläre noch schnell die Geschichte. Oder das ist ein Doku, die ist über 20-jährig mittlerweile, von einem so Tierforscher, und die sind so Pinguine beobachten. Verfolgen sie eine Kolonie von Pinguinen und ein Grossteil geht rechts zu den Futterplätzen und der Rest der Kolonie geht links zurück von dort, woher sie kommen. Und nachher sehen sie den End, Bingo. Und der, das ist so ein lustiges Wort, Bingo. Der geht nicht rechts zum Futterplatz und nicht links zurück zu den anderen, sondern, wie ihr es im Video gesehen habt, er guckt in die Ferne und geht straight auf die Berge zu. Weg einzig und ohne, dass irgendjemand ihn würde, oder vielleicht würde er ihn begleiten, wenn er es checken würde, aber er geht einfach. Er hat etwas vom Herz und er geht. Und wie er es gesehen hat, oder da, der Tierforscher, der sieht dann, man könnte den jetzt schon riechen und zur Kolonie zurückbringen, aber er würde instant direkt wieder Richtung die Berge laufen. Das ist nicht irgendetwas, was ähnlich passiert ist, wo es gerade Zufall hat man es auf die Kamera, sondern es ist das Verhalten, das man bei so Pinguinen immer wieder beobachten kann. Das Einzelne aus der Kolonie ausbrechen. Und das Video hat im Zusammenhang zu dem Jahresthema, das wir haben, Vater-Mindset, und zu dieser Lüge, der Vater im Himmel ist wie mein irdischer Vater, hat zu mir angefangen zu reden. Weil ich habe schon ein bisschen können mich identifizieren mit dem Pinguin. So, da bist du irgendwie, siehst, was die Welt macht, du siehst, was läuft und irgendwie denkst du, das kann es doch nicht sein, das kann nicht alles sein. Es hat einen Moment gegeben in meinem Leben, wo ich mich anfange zu hinterfragen, ja, ist das jetzt wirklich mein Leben, dass ich irgendwie in die Lehre gehe, anfange zu bügeln und irgendwie, keine Ahnung, ich soll jetzt einfach noch Geld verdienen und den Rest des Lebens bleibe ich in meinem Job, wo ich jetzt hier lehre. Und habe irgendwie angefangen zu denken, nee, da muss irgendwie mehr sein. Da muss mehr sein. Und er hat sich rückblickend schon ein bisschen angefühlt wie der Pinguin, der sagt, nee, ich gehe jetzt nicht so, sondern ich gehe einfach völlig in eine andere Richtung. Und insgeheim hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass da eine Identifikationsfigur wäre in meiner Familie, wo mir sagt, pass, komm, das ist super, super Idee, komm. Ich bin mit dir, ich komme mit dir, ich bin an deiner Seite. Gerade als junger Mann suchst du dort eigentlich schon die Bestätigung vom Vater, wo du eigentlich gerne hast, dass er es gut findet, was du für Pläne hast. Aber ich hatte einen Vater, der abwesend war, einen Vater, der nicht an meiner Seite stand. Und dann konnte ich es wie fast nicht handeln, wenn nachher mir Leute sehen, wie Gott im Himmel ist wie ein Vater und er ist das für dich. Er ist das für dich. Er klopft dir auf die Schulter und sagt, ja, Pesk, hey, wenn du keinen Bock hast, ein Leben lang zu stromern, hey, da gibt es tausende von Möglichkeiten. Hier, komm, geh Theologie studieren, du wirst Pastor, das sind deine Berge, geh dorthin. Und noch heute manchmal leide ich darunter, dass ich eigentlich gerne das von meinem Vater, also mein irdischer Vater, dass ich es gerne von ihm würde hören. Aber Fakt ist, dass ich es von ihm noch nie gehört habe, dass er das super findet oder dass genau das ist, was er sich für seinen Sohn gewünscht hat. Aber ich weiß, dass der Vater im Himmel heute unglaublich stolz ist genau auf das. Nicht, weil ich Theologie studiert habe, sondern weil er unglaublich stolz auf jedes von seinen Kindern ist, weil er eben ein perfekter Vater ist. Der Vater im Himmel ist nicht wie die irdische Vater. Vom Vater im Himmel heisst es, ich möchte vorlesen, aus dem Jakobus, der Vers aus dem Kapitel 1, Vers 17. Von oben kommen nur gute Gaben, nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem kein Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Also von oben kommen nur gute Sachen. Der Vater hat nur gute Gedanken über dir. Und wisst ihr, was wirklich das Schöne in dieser ganzen Geschichte ist? Durch das, dass sie den Vater im Himmel als liebenden Vater annehmen dürfen, als Gott, der mir Vater sein will, der mich in seine Arme nimmt, habe ich auf eine neue Art und Weise dürfen meinen irdischen Vater anfangen lieben, ihn anfangen gerne haben und mit der Nacht sehen, Zeit mit ihm zu verbringen. Auch wenn ich vielleicht nicht das überkomme von ihm, was ich mir wünschen würde oder was ich mit der Nacht sehen würde. Aber mein Bedürfnis nach Vaterliebe, das ist gestillt durch einen Vater im Himmel. Und ich kann meinem Vater auf Augenhöhe begegnen und mir ist unglaublich gut zusammen. Und das alles, weil eben der himmlische Vater nicht ist wie der irdische, sondern all das erfüllt, was unsere irdischen Väter niemals können und was wir als Väter wahrscheinlich auch niemals werden können. Jetzt, merci vielmals. Dann übergebe ich am Gögi.
Hey, wir kommen noch zum letzten Punkt. Und zwar ist es die Lüge der Glaube ist nur etwas Persönliches. Wir haben vorhin von Kaya gehört und vor allem hat sie erzählt, wie sie die Bibel, wie sie hat erlebt, dass die Bibel die Wahrheit ist, wie die Bibel zu ihr hat geredet. Wir haben der Seele gehört, die hat erzählt, hey, das, was in der Bibel steht, das ist wahr, das kann man irgendwie beweisen, Daniel-Dilemma, was auch immer, das muss wahr sein. Jetzt ist die grosse Frage, für wer ist eigentlich die Bibel geschrieben? Ist die Bibel nur für Kaya geschrieben? Weil Kaya hat es ja erlebt, dass das, was drinnen steht, irgendwie auch wahr ist. Oder ist die Bibel für eine Seele geschrieben? Ist die Bibel für die Leute geschrieben, die irgendwie sich gerne wissenschaftlich nachforschen? Ist die Bibel nur für jemanden geschrieben worden? Ich denke es nicht. Die Bibel war schon von Anfang an ein Buch, das für Menschen geschrieben wurde. Für die Gemeinschaft ist geschrieben worden. Wir wissen zum Beispiel, der Römerbrief, der wird an die Römer geschrieben. Und jetzt ist es in der Bibel auch so, bei diesen Texten, jetzt der Römerbrief, der ist eigentlich in erster Linie einfach mal für die Römer geschrieben worden. Der ist nicht für, sorry Kaya, der ist nicht in erster Linie für dich geschrieben worden. Der ist für die Christen, die dann zu Rom gelebt haben, geschrieben worden. Und gleich können wir ja auch Sachen daraus ziehen. Und jetzt ist ja das so ein bisschen eine Sache mit uns, mit dem Ich. Weil ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das Zentrum ist von unserer Gesellschaft. Vielleicht hat ihr dem auch noch gar nicht so gross nachgedacht, das ist ja nicht so schlimm. Viele würden vielleicht sagen, ja, irgendwie ist die Familie das Zentrum. Für die Gesellschaft ist die Familie. Andere würden sagen, die Arbeit muss irgendwie, unsere Wirtschaft muss doch das Zentrum sein von Gesellschaft, das Zentrum sein von Schweiz, muss doch das Wichtigste sein. Andere würden sagen, nicht ganz klar, der Glaube ist das Zentrum, führt nichts dran vorbei. Andere vielleicht uns noch ein bisschen weiter auf, die Religion ist das Zentrum der Gesellschaft. Aber was momentan das Zentrum der Gesellschaft ist, das ist das Individuum. Das ist das Ich. Wir hören es zum Beispiel, und wir wissen es bei den Arbeitgebern momentan, ist es bei sehr vielen ist der Tenor, es muss der für dich stimmen, du darfst so viel angestellt sein, wie du willst, Hauptsache es stimmt für dich. Oder wir sehen es in der Schule, alle, die sich schon ganz wenig mit Pädagogik beschäftigen, die wissen, ja, das Kind steht im Zentrum, das Wesen, der Mensch soll im Zentrum stehen, soll es lernen, soll sich an dem orientieren. Oder wir sehen es zum Beispiel in der Politik, das vielleicht viele sind jetzt vielleicht nicht so Fan von Politik, aber ich bringe jetzt ein Beispiel gleich noch bei Corona. Hat man sehr gut gesehen. Auf der einen Seite hat die einen gesagt, hey, es ist meine Entscheidung, das Wichtigste ist, dass ich entscheiden kann. Dass ich entscheiden kann, dass ich geimpft bin, ob ich nicht geimpft bin. Das Wichtigste ist, dass ich entscheiden kann. Auf der anderen Seite, dieser hat vielleicht gesagt, ich bin das Wichtigste, meine Gesundheit ist das Wichtigste. Ich bin das Wichtigste. Was hat dich Jesus gesehen auf das? Das Denken ist nur ganz wenig, vielleicht 300, 400 Jahre älter als Jesus. Vorher hat man mehr noch so in der Gemeinschaft gedacht. Jesus, denke ich, hat dich auf das gesehen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber zuerst der Nächste und er der dich. Zuerst der Blick weg von uns her zu unserem Gegenüber. Und dann wird es auch weniger ein, der Bibeltext muss für mich stimmen, die Entscheidungen müssen für mich stimmen, sondern es muss wie auch irgendwie ins Umfeld passen, es muss wie von einer Gemeinschaft gestützt sein. Es kann nicht sein, dass ich jetzt irgendwie mal in der Bibel Ehehörner sehe und niemand anders sieht, da irgendwelche Wesen drin, sondern es ist wichtig, dass wir uns als Gemeinschaft stützen und das so zusammen vergleichen, zusammen absprechen. Ein Wegkommen von Hauptsache, ich habe meinen eigenen Glauben, her zu, ich habe einen Glauben und ich will dir davon erzählen. Ich will mit dir zusammen über den Glauben reden. Ich will, dass der nur ein Teil ist von einer Gemeinschaft, dass der nur reinpasst. Und weil Glauben etwas ist, was wir zusammen machen, was wir zusammen sollen machen, machen wir das jetzt so gerade. Und für das könnt ihr mal gerade alle aufstehen. Wir haben jetzt heute Abend immer viele Sachen gehört. Wir haben viele so Wahrheiten gehört. Vielleicht geht das eine oder andere geht euch vielleicht ein bisschen näher als das andere. Aber wir haben jetzt bewusst, gerade aus dem Gemeinschaftsgedanken, zwei dritte Gruppen nicht zusammenstehen, füreinander beten, miteinander beten und so auch das Jahr 2026 zusammen einläuten. Okay, let's go.